NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Karfreitag schauen wir nach Jerusalem, wo sich die Altstadt wegen des Krieges gegen den Iran quasi im Lockdown befindet. Wir ordnen die Entlassung von US-Justizministerin Pam Bondi ein. Und wir schauen nach Nordrhein-Westfalen, wo nach einem Zwischenfall in einem ICE nun Haftbefehl erlassen worden ist. Ich bin Michael Latz. Hallo. 12 Menschen sind gestern Abend im ICE von Aachen nach Frankfurt leicht verletzt worden. Ein junger Mann hat in einem Waggon offenbar Pyrotechnik gezündet. Ein Ermittlungsrichter in Aachen hat auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf inzwischen Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Einzelheiten dazu nun von Christian von Stülpnagel aus Bonn.
Es war Gründonnerstagabend gegen 21 Uhr im ICE 19 von Brüssel nach Frankfurt. Eigentlich wollte der 25-jährige Jason nur nach Hause, doch dann explodierte neben ihm ein kleiner Sprengsatz.
Ich habe nur eine erste Explosion gehört und dann kam schon die zweite angeflogen und ist rumgerollt und dann gab es ein riesengroßes Bumm. Und somit wusste man halt, dass dann halt einfach irgendwas explodiert ist neben einem. Dann sind alle losgerannt in dem Wagen und wir sind alle im Wagen 24 gerannt.
Andere Fahrgäste wie Carsten Möhring berichten davon, dass Passagiere panisch durch den Zug gelaufen seien.
Plötzlich kam eine Gruppe von Menschen, eine Frau mit Baby, an uns vorbeigerannt. Sie schrien etwas auf Englisch, einer schrie was von Attack und Go, Go, Go.
Tatsächlich hatte anscheinend ein 20-jähriger Mann Pyrotechnik in dem Zug gezündet. Die Polizei spricht zunächst von Soft-Air-Granaten mit kleinen Plastikkugeln. Zeugen berichten, der Mann sei vermummt gewesen. Einem Fahrgast gelang es zusammen mit einem Zugbegleiter, ihn in einer Bordtoilette einzusperren. So konnte die Polizei den Mann bei einem außerplanmäßigen Halt in Siegburg festnehmen. Dem Beamten gegenüber gab er an, einen Anschlag verüben zu wollen. In seinem Rucksack haben die Beamten unter anderem 2 Messer, 2 legale Rauchbomben sowie eine Maske gefunden. Insgesamt wurden durch die Explosionen 12 Menschen verletzt. In Siegburg mussten alle rund 180 Fahrgäste den Zug verlassen und auf Busse umsteigen, so Stefanie Räufer von der Bundespolizei Köln.
Da noch nicht sicher war, ob sich noch weitere pyrotechnische Gegenstände im Zug befunden haben, wurden unsere Sprengstoffhunde angefordert, sowie auch unsere Entschärfungskräfte, die dann den Zug einmal abgegangen sind. Es wurden auch weitere pyrotechnische Gegenstände aufgefunden, die dann eingestuft worden sind als nicht weiter gefährlich.
So konnte die Strecke um kurz nach Mitternacht wieder freigegeben werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat zusammen mit dem Staatsschutz der Polizei Bonn die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie wirft dem mutmaßlichen Täter unter anderem versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz vor. Die Pressesprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Alexandra Wiese sagt zu den möglichen Hintergründen der Tat:
Die Ermittlungen zu der Motivlage des Beschuldigten dauern derzeit noch an. Zum einen liegen Erkenntnisse dazu vor, dass der Beschuldigte dem rechten Spektrum zugeordnet werden könnte. Andererseits liegen uns aber auch Erkenntnisse dazu vor, dass der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leidet, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch diese Erkrankung Grund für diese Tat gewesen ist.
Gegen den Mann aus Aachen wurde am Nachmittag Haftbefehl erlassen. Er muss in eine Justizvollzugsanstalt.
Nach einem Zwischenfall in einem ICE in Nordrhein-Westfalen dauern die Ermittlungen an, Christian von Stülpnagel berichtete. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten geht natürlich auch an diesem Osterwochenende weiter. Israels Armee hat heute nach eigenen Angaben eine größere Angriffswelle auf Teheran gestartet. In Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut wurden nach Behördenangaben 23 Menschen bei einem israelischen Luftangriff getötet. Der Iran wiederum hat offenbar ein US-Kampfflugzeug abgeschossen. Nach Medienberichten hat das US-Militär inzwischen eine Rettungsaktion für die beiden Besatzungsmitglieder gestartet. Wie einschneidend dieser Krieg zurzeit den Alltag vieler Menschen prägt, das wird gerade heute, auch am Karfreitag, in der Altstadt von Jerusalem deutlich. Leere dort, wo sonst tausende Pilgerinnen und Pilger an der Kreuzwegsprozession teilnehmen. Weil es nur wenige Schutzräume gibt, müssen Kirchen und Geschäfte geschlossen bleiben. Bettina Meyer war heute in der Jerusalemer Altstadt unterwegs. Frau Meyer, wie müssen wir uns diesen Lockdown vorstellen? Sind das Zustände wie zu Corona-Zeiten?
Das kann man wirklich so sagen. Und das haben ja heute auch einige gesagt, Händler auch, die jetzt ihre Läden geschlossen haben. Nicht nur heute, schon die ganze Woche, beziehungsweise es herrschen schon seit einem Monat ja strenge Regeln. Also es dürfen nicht mehr als 50 Personen sich auf einmal versammeln. Und gerade jetzt zur Osterzeit, da sind hier jetzt vor allen Dingen die israelischen Soldaten hier in der Altstadt unterwegs, die Polizei, die das ganz streng kontrollieren. Teilweise stellen die sich hier auch vor die Kirchen, Das habe ich selber beobachtet, wie auch Priester, die versucht haben, ein Kreuz zumindest mal 10 Meter zur Kirche zu tragen, gleich angesprochen wurden. Es ist eine traurige Zeit für Jerusalem. Normalerweise hier in der Via Dolorosa, in der ich hier ganz in der Nähe bin, da sind ja normalerweise tausende Pilger unterwegs. Und heute herrscht hier Stille, es stehen Polizeikontrollen überall. Und auch ich wurde angesprochen, dass ich mich wegbewegen soll. Also es ist wirklich hier für die Tourismusindustrie ist das eine Katastrophe, aber auch für die Gläubigen, die hier geblieben sind, die versuchen jetzt innerhalb der Kirche in ganz kleiner Form noch einen Gottesdienst zu organisieren, um wenigstens ein Zeichen zu setzen.
Was sind denn die Bedenken der Behörden? Also außerhalb der Altstadt in Jerusalem geht das Leben ja weiter wie gewohnt.
Das ist genau das, was sich ja auch viele hier fragen, auch viele Händler, die, wenn man quasi hier vor die Tore der Altstadt tritt, sofort im Leben ist. Also die Geschäfte sind geöffnet und da macht sich hier so ein Unmut breit, ob das nicht Schikane ist. So haben es mir auch hier palästinensische Christliche erzählt, die davon sprechen, dass hier die israelische Regierung versucht, die Altstadt schwer zu machen und auch eine Benachteiligung gegenüber den palästinensischen Händlern hier künstlich herbeizuführen. Andererseits muss man sagen, tatsächlich gibt es hier in der Altstadt nur sehr wenige Schutzräume und es hat auch in der vergangenen Nacht, da war ich bei einem Gottesdienst mit dabei in der Dormitio-Abtei, waren wir unten in der Krypta, das ist der sicherste Raum dort, auch in der Kirche, hat es 2-mal Raketenalarm gegeben. Es hat auch richtig, also man hat die Detonationen gehört und der Gottesdienst konnte nur weitergehen, weil wir ja schon quasi in einem geschützten Raum waren. Das ist nicht zu unterschätzen. Also tatsächlich haben wir hier immer wieder Alarm und hier gibt es wenig Schutzräume. Aber die Händler fragen sich natürlich auch, warum jetzt ihre Läden geschlossen bleiben, wenn es doch vor den Toren anders aussieht.
Die Touristen und Pilger sind also nicht da, aber trotzdem finden natürlich die Feierlichkeiten rund um Ostern statt. Wie gehen die Vertreter der verschiedenen Konfessionen mit diesen Einschränkungen und auch mit diesen Feiertagen gerade um?
Ja, die haben Kopfschmerzen. Die überlegen natürlich, wie kann man hier mit vielleicht 10 oder 15 Gemeindemitgliedern irgendwie einen Gottesdienst für die Osterzeit eigentlich wirklich feiern. Und wenn so viele Pilger, die ja gerne hier wären, nicht kommen können. Und einige hatten dann die Idee, auch Online-Gottesdienste durchzuführen. Also das ist eine Idee, das wird gemacht. Es werden auch kleine Gottesdienste durchgeführt. Da werden da Fotos auch von gemacht und Videos gedreht, damit man es ja der Gemeinde zeigen kann. Das sind alles Notlösungen. Und viele sind sehr traurig. Mir hat auch ein Geistlicher gesagt, dass er es besonders traurig findet, dass Jesus jetzt alleine in der Via Dolorosa heute laufen muss, also symbolisch den Kreuzweg allein gehen muss, so wie damals. Also ein sehr gedämpftes Osterfest hier in Jerusalem und einige kleine Ideen, wie man doch so ein bisschen noch feiern kann.
Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Was bedeutet dieser Lockdown denn für diejenigen, die in Jerusalem normalerweise vom Besuch der Pilgerinnen und Pilger leben? Kriegen die irgendwelche Hilfen, eine Ausfallentschädigung?
Nein, also davon habe ich überhaupt nichts gehört. Das hat mir auch niemand erzählt, dass es sowas gibt. Es wird gesagt, dass man eigentlich, wenn man jetzt mal irgendwann gelernt hat, zu sparen für schlechte Zeiten, die Menschen sind das ja hier gewöhnt, dass man dann es vielleicht schaffen kann über eine gewisse Zeit. Das hat mir ein Händler gesagt. Der hat das von seinem Vater gelernt, als Lehre mitbekommen in seinem Leben und kann so ein bisschen über die Runden kommen. Aber ein Hotelbesitzer, mit dem ich hier gesprochen habe, hat gesagt, er hat jetzt schon Magenprobleme, weil er weiß, dass er, wenn das jetzt hier noch weitergeht, dass er nicht mal mehr 3 Monate lang sein Hotel halten kann, dass er dann pleite geht. Also das sind hier wirklich ganz verschiedene Schicksale. Und viele halten hier zusammen, auch bei den Händlern. Die kommen trotzdem in die Altstadt, sitzen hier und unterhalten sich mit einem Kaffee in der Hand, aber sie dürfen ihre Läden nicht aufmachen. Auch hier gucken die Polizisten ganz genau und wer hier auch nur einen Spalt breit seine Tür aufmacht, der kriegt gleich eine Strafe von 1.300 Euro. Also es ist wirklich nicht so leicht hier für die Menschen.
Lockdown in der Altstadt von Jerusalem wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran. Eindrücke waren das von Bettina Meyer. Bedrückende Zeiten also im Nahen und Mittleren Osten und auch der Krieg gegen die Ukraine geht ja nach wie vor weiter. Und die Folgen, die werden für viele Menschen hierzulande mehr und mehr im Alltag spürbar, weil das Heizen teurer wird, das Einkaufen oder natürlich das Tanken. Bei all diesen schlechten Nachrichten und Sorgen dieser Tage, wie soll man sich da Zuversicht und Hoffnung bewahren? Darüber hat Christopher Gaube heute Mittag mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann gesprochen. Er hat die langjährige Landesbischöfin und die EKD-Ratsvorsitzende gefragt, wie sie vor diesem Hintergrund auf den Karfreitag und die anstehenden Ostertage schaut.
Also gerade in diesem Jahr ist dieser Tag mir wichtig, weil das Christentum, der christliche Glaube, eben dieses Leid nicht ignorieren und ausschließen und sagen, alles ist wunderschön, die Welt ist gut, sondern der Schrei von Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der zeigt ja diesen ganzen Schrei der Welt eigentlich. Gott, kannst du nicht eingreifen und Frieden stiften und alle Menschen mit Nahrung und Obdach versorgen? Ich finde, dieser Tag der Verzweiflung, der ja auch ein sehr stiller Tag ist traditionell, passt gut zu dieser Zeit. Aber mir ist auch wichtig, wir bleiben nicht beim Karfreitag stehen.
Ja, die vielen Kriege sorgen viele Menschen. Sie stellen schon immer lieber den Frieden in den Mittelpunkt, haben sich auch schon immer für Frieden eingesetzt. Doch im Moment hat man so das Gefühl, dass Frieden ein sehr selten gewordener Zustand geworden ist. Was ist uns als Menschheit da in den vergangenen Jahren entglitten oder war Frieden nicht schon immer eher fragil?
Also Frieden war sicher immer fragil, aber im Moment habe ich den Eindruck, dass Krieg so als Selbstverständlichkeit hingestellt wird. Ja, wir sehen dann virtuelle Bilder und das heißt, in Teheran wurde eine Brücke bombardiert, aber da sind auch Menschen gestorben und das Leid der Menschen, das geht mir verloren, wenn dann gesagt wird, es gibt so und so viele 1000 Tote in der Ukraine, es gibt so und so viele 100 Tote im Süden des Libanon. Als ob es virtuell wäre und so wie Donald Trump über den Krieg spricht, ist es eine Sache der Maschinen und der Dinge, die da passiert, aber nicht das Leid der Menschen. Und ich finde, wenn uns das wieder näher ginge, dann würden auch mehr Menschen für den Frieden auf die Straße gehen.
Es ist Ostern. Gleichzeitig steckt in diesem Fest ja nicht nur das Symbol von Leid, über das wir jetzt viel gesprochen haben, sondern auch die Idee von Hoffnung. Warum fällt es uns aber gerade im Kollektiv so schwer? Sie sagen, Menschen zusammen auf die Straße bringen, aber warum fällt es uns im Kollektiv so schwer, an Hoffnung zu glauben? Oder ist vielleicht jeder für sich selbst auch für seine eigene Hoffnung verantwortlich?
Also ich bin dafür, dass die Menschen sich erstmal Oasen schaffen. Ja, das sind ja auch Hoffnungsbilder und sagen, hier finde ich Lebenskraft. Für mich ist das sicher der Gottesdienst und da spüre ich dann diese gemeinsame Hoffnung in den tradierten Liedern. Aber für andere ist es vielleicht jetzt ein Spaziergang im Buchenwald und du siehst, da keimt aus dürren Ästen Hoffnung. Oder es ist ein Essen mit Freunden, dass du sagst, wir müssen uns doch zusammenfinden, in Gemeinschaft etwas finden. Also schaff dir erstmal eine Oase und sprich darüber. Bleib nicht allein mit deiner Angst und deiner Sorge. Das ist mir wichtig. Und dann, finde ich, sollten wir auch Gegenbilder entwickeln. Ja, andere Bilder als diese von Krieg und Zerstörung und Hass, sondern Bilder dafür, dass Menschen anders miteinander leben können, dass sich Menschen verschiedener Herkunft in Frieden zusammenfinden können, auch verschiedener Religionen. Also ich glaube, wir brauchen Hoffnungsbilder und Ostern ist ja ein Fest des Lebens, also gegen den Tod. Also Ostern ist im Grunde der Protest gegen den Tod.
Diese Hoffnungsbilder von einem friedvollen Zusammenleben, die Sie ansprechen, was glauben Sie, warum gibt es die im Moment zu wenig?
Na, zum einen, weil wir so verzweifelt sind. Wir Einzelnen sind ja hilflos gegenüber denen, die da Bomben werfen und Krieg erklären und aufrüsten. Da fühlt sich der Einzelne so hilflos. Und deshalb plädiere ich ja auch, kommt mehr in Gemeinschaft zusammen, ermutigt euch gegenseitig. Und es ist natürlich eine Situation, in der meine Generation noch gelernt hat, für uns wird alles immer besser, es gibt immer Aufschwung, es wird sozusagen der Lebensstandard immer besser, die Menschen konnten alle in Urlaub fahren. Und auf einmal ist das Gefühl da, es wird für meine Kinder und Enkelkinder nicht besser werden, sondern die werden Schritte zurückgehen müssen, was Wohlstand und Sicherheit betrifft. Und ich denke, das geht so wie eine Glocke über uns alle. Und gegen diese Glocke der Trostlosigkeit müssen wir Hoffnung setzen, weil ohne Hoffnung ist die Welt wirklich ein trostloser Ort.
Mhm. Wenn Sie sagen, wir müssen wieder mehr zusammenfinden, wir müssen in Gemeinschaften Ideen entwickeln, wie die Zukunft aussehen soll, reden wir einfach zu wenig miteinander?
Ja, das denke ich schon. Wissen Sie, diese Welt hat sich doch sehr verändert. Früher saßen die Familien abends zusammen. Heute sitzt jeder einzeln vor seinem Laptop. Ich habe neulich gelesen, dass gar keine Küchentische mehr verkauft werden, weil jeder einzeln auf dem Sofa sein gerade in der Mikrowelle erwärmtes Essen zu sich nimmt. Ich denke, dass Gemeinschaft tatsächlich ein Schlüssel ist, sich gegenseitig zu ermutigen. Und das erleben wir doch auch, wo Gemeinschaft erfahren wird, auch in vielen Vereinen, also ja in Kirchengemeinden sicher, aber auch beim Roten Kreuz, wo du anderen hilfst, wo du dich einsetzt für andere. Da kannst du selber eben kleine Schritte der Hoffnung gehen. Ich denke jetzt an eine Tafel, die ich neulich gerade besucht habe oder an eine Vesperkirche, wo jeden Tag für Menschen gekocht wird. Also wir brauchen auch solche Projekte, in denen wir uns selbst engagieren, weil sich für andere engagieren, das macht mir selber wieder Hoffnung, dass ich was verändern kann und nicht hilflos bin.
Frau Käßmann, lassen Sie uns doch zum Schluss vielleicht ein wenig Hoffnung geben. Haben Sie vielleicht so eine kleine, hoffnungsvolle Osterbotschaft für uns?
Ich denke, schaut euch diese Welt an, die ist wunderschön, haben wir gerade die Bilder aus dem All gesehen. Schaut euch die Kinder dieser Welt an, egal ob es Juden, Christen, Israelis, Palästinenser, Ukrainer, deutsche oder russische Kinder sind. Es ist doch wert, in dieser Welt zu leben und eine Zukunft für diese Kinder zu gestalten.
Auf der Suche nach Hoffnung und Zuversicht. Margot Käßmann zu diesem Karfreitag. Sie galt als enge Vertraute von US-Präsident Trump und auch als seine Handlangerin im Justizministerium, Pam Bondi. Als US-Justizministerin sorgte sie unter anderem dafür, dass Ermittlungen gegen Trump-Kritiker aufgenommen wurden, wie zum Beispiel gegen den Vorsitzenden der US-Notenbank, genauso wie gegen die früheren Chefs von FBI und CIA. Und sie musste auf Druck des Kongresses schließlich auch die Ermittlungsakten gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlichen. Und dennoch, gestern hat Präsident Trump Pam Bondi entlassen. Sie werde für eine dringende Aufgabe in der Privatwirtschaft gebraucht, schrieb Trump in einem Social-Media-Post. Diese Entwicklung habe ich mit Astrid Korall in Washington eingeordnet. Astrid, die offizielle Begründung haben wir gerade gehört, aber welche Gründe dürfte die Entlassung noch haben?
Vorweg, Donald Trump hat Pam Bondi auch sehr gelobt. Trotz der Entlassung hat er sie als große amerikanische Patriotin und loyale Freundin bezeichnet. Und das war sie sicherlich auch, loyal gegenüber Trump. Aber der Grund ihrer Entlassung ist sicherlich nicht der näher definierte Wechsel in die Privatwirtschaft, sondern nach allem, was wir hier hören, weil Trump darüber frustriert gewesen sein soll, wie Bondi ihr Amt geführt hat und vor allem auch ihr Umgang mit dem Skandal um den verurteilten und verstorbenen Sexualstraftäter Epstein. Es gab vielfältige und heftige Kritik am Justizministerium an Pam Bondi wegen dieses Falls. Sie hat sich ja in Widersprüche rund um die Existenz einer angeblichen Kundenliste von Epstein verstrickt. Dazu kamen die vielen geschwärzten Stellen in den Akten und auch der unzureichende Schutz von Opfern. Das hat alles für viel Unmut und auch Misstrauen gesorgt. Und dieses widersprüchliche Verhalten hat auch zuletzt in der Republikanischen Partei, ist das auf Ablehnung gestoßen. Also kurzum, Bondi hat dieses Thema, diesen Epstein-Skandal aus Sicht Trumps nicht vom Tisch bekommen. Und er war sehr sauer darüber und für ihn ist das weiterhin eine Belastung. Und eigentlich möchte er dieses Thema ja gänzlich verschwinden lassen.
Nun sagen Kritiker ja, Pam Bondi hat das Justizministerium während ihrer kurzen Amtszeit zu einer Art politischen Waffe, zu einem politischen Instrument von Donald Trump gemacht. Was ist dran an diesem Vorwurf?
Da ist sicherlich einiges dran. Trump hat im Justizministerium in Bondi eine, wir haben es eben schon gesagt, treue Helferin gehabt. Viele langjährige Beamte haben während ihrer Amtszeit gekündigt oder wurden gefeuert. Und Kritiker der 60-Jährigen haben sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet. Unter anderem Stacey Young, eine ehemalige Anwältin, die war im Justizministerium bis kurz nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit. Dann ist sie da zurückgetreten und sie hat geschrieben, Pam Bondi, Bondi habe einen Vorschlaghammer gegen das Justizministerium und dessen Belegschaft genutzt. Die Unabhängigkeit und Integrität des Ministeriums habe unter ihrer Führung stark nachgelassen, stärker als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte des Ministeriums. Und was Bondi in einem Jahr zerstört habe, das könne Jahrzehnte zum Wiederaufbau brauchen, hat sie geschrieben. Und auch andere sprechen von permanenten Schäden, die Bondi hinterlassen habe. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich auch geäußert zu dieser Entlassung. Sie haben sie begrüßt. Minderheitsführer Jeffries hat Bondi als die korrupteste Justizministerin der modernen amerikanischen Geschichte bezeichnet, die versucht habe, alle Trump-Kritiker zum Schweigen zu bringen.
Nun soll vorerst zumindest Todd Blanche, der bisherige Vizejustizminister, das Amt übernehmen. Ist von dem ein anderer Kurs zu erwarten?
Das muss man abwarten, vor allem auch, wie er jetzt mit diesen Epstein-Akten umgehen wird. Auf jeden Fall ist er jemand, der Trump sehr gut kennt und auch vom US-Präsidenten geschätzt wird, denn er war dessen Anwalt in mehreren Verfahren. Unter anderem hat er Trump zum Beispiel in der sogenannten Schweigegeldaffäre 2023 in New York verteidigt. Trump hat geschrieben, Blanche sei ein sehr talentierter und angesehener Jurist. Allerdings soll er eben nur vorübergehend im Amt bleiben. Es werden schon andere Nachfolger gehandelt, beziehungsweise ein konkreter, nämlich der Chef der Umweltschutzbehörde Lee Zeldin. Dessen Name wird in amerikanischen Medien gehandelt.
Pam Bondi, ist nach Heimatschutzministerin Kristi Noem schon die zweite sehr prominente Personalie, die in Trumps Kabinett neu besetzt wird. Zeichnet sich da auch womöglich vor dem Hintergrund der Zwischenwahlen im Herbst ein größerer Umbau ab?
Das könnte gut sein, dass diese Entlassungen nicht die einzigen bleiben. Geheimdienstchefin Gabbard zum Beispiel, die sich zuletzt ja wegen des Irankrieges beschwert hatte. Auch Regierungssprecherin Leavitt soll offenbar möglicherweise entlassen werden. Also zumindest wird darüber spekuliert, weil es aus Trumps Sicht zu viel schlechte Presse gibt. Aber auch die Namen von einigen Männern machen die Runde, unter anderem von FBI-Chef Patel. Auch dessen Name wird gehandelt.
Einschätzungen zur Entlassung von US-Justizministerin Pam Bondi von Astrid Korall aus Washington. 15 Jahre ist die letzte Volkszählung in Indien inzwischen her. Jetzt will die indische Regierung ihre Daten über die Bevölkerung im Land auf den neuesten Stand bringen. Am Mittwoch hat daher im bevölkerungsreichsten Land der Erde der bisher wohl aufwendigste Zensus der Welt begonnen. Ein Teil der Befragung findet digital statt, aber an persönlichen Befragungen führt bei diesem Statistik-Mammut-Projekt kein Weg vorbei. Lena Bodewein berichtet aus Neu-Delhi.
Ein Jahr lang werden 300 Millionen Menschen durch Indien ziehen und Fragen stellen. In jedem Dorf, in jeder Stadt, in jeder noch so baufällig wirkenden Hütte. Zwischen den Wüsten von Rajasthan und den Mangrovenwäldern von Bengalen. Zwischen den Ausläufern des Himalayas bis zu den Stränden von Kerala. Fragen wie: Haben Sie Trinkwasserzugang? Gibt es eine Toilette? Wenn ja, welcher Art? Haben Sie eine Küche und womit kochen Sie? Wie viele Personen leben hier? Woraus ist das Dach gemacht? Was für einen Boden hat die Behausung? Gibt es Internet und ein Gefährt? Fahren Sie Fahrrad oder einen Truck? Insgesamt 33 Fragen sind es und die Antworten darauf sind wichtig, erklärt die Ökonomin Mitali Nikore. In vielen Fällen planen wir, weil der Zensus eben nicht fristgerecht durchgeführt wurde, möglicherweise für zu wenige Menschen, obwohl der tatsächliche Versorgungsbedarf weitaus höher liegen könnte, da die tatsächliche Einwohnerzahl womöglich deutlich höher ist. Alternativ könnte auch genau das Gegenteil der Fall sein. Viele Menschen ziehen in der Hoffnung auf bessere Verdienstmöglichkeiten vom Land in die Stadt. Aber wenn genaue Zahlen noch fehlen, könnte es sein, dass ländliche Gebiete überversorgt werden, aber die Armutsbevölkerung in der Stadt zu wenig bedacht wird. So erklärt es die Ökonomin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Indien hatte bisher alle 5 Jahre den Zensus erhoben, aber seit 2011 gab es eine Pause. Zum ersten Mal werden diesmal die Daten digital gesammelt. Die Lehrerinnen und Lehrer, Beamtinnen und Beamten, die von Haus zu Hütte ziehen, geben die Antworten per App ein. In der ersten Welle, die jetzt begonnen hat, geht es um die Wohn- und Lebensumstände. In der zweiten, ab Februar 2027, um Bildung, Demografie, Geburtenrate und Wanderbewegungen. Ein wichtiges Instrument für Sozialwissenschaftler, sagt Soziologieprofessor Surinder Jotka, um Einblicke in die zugrunde liegenden Prozesse zu bekommen. Etwa in die Frage, wer genau in die Städte abwandert. Auf der Grundlage des Zensus lassen sich somit weiterführende Studien auf einer zweiten Ebene ansetzen, etwa zu den Themen Gender, Migration oder anderen Aspekten der Bevölkerungsdynamik. In 2 Jahren sollen die Daten erhoben und ausgewertet sein. Kein leichtes Unterfangen und billig ist es auch nicht. Der Zensus kostet die Regierung etwa 1,2 Milliarden Euro. Schon vorher haben sich viele Inderinnen und Inder über diese Volkszählung gestritten. Politikwissenschaftlerin Sudha Pai erklärt, warum.
Das Einzigartige an dieser Volkszählung ist, dass erstmals seit 1931 eine kastenbasierte Erfassung stattfinden wird. Das bedeutet, dass jede einzelne Person dem Erfasser, der ihren Haushalt aufsucht, ihre Kastenzugehörigkeit mitteilen muss.
Eigentlich ist das Kastenwesen seit 1948 abgeschafft. Doch die gesellschaftliche Wirklichkeit sieht vor allem für die untersten Kasten, die sogenannten Dalits oder Unberührbaren, anders aus. Nach wie vor gehören sie zu den am meisten benachteiligten Gruppen Indiens. Die Regierung hatte sich lange dagegen gewehrt, die Frage nach der Kastenzugehörigkeit zu stellen. Aber Befürworter sagen, wenn man nicht weiß, wie die Lage der Dalits aussieht, also wie viele von ihnen unter welchen Bedingungen leben, kann man ihre Situation nicht verbessern.
In Indien hat eine neue Volkszählung begonnen, Lena Bodewein berichtete. Das Echo auf die Pleite in der WM-Qualifikation am Dienstagabend, das war verheerend in Italien. Von einer historischen Niederlage war da in den Medien die Rede, vom totalen Scheitern, von der italienischen Apokalypse. Mit 1:4 hatte das italienische Team im Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina verloren und damit zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft verpasst. Erste Rücktrittsankündigungen auf Verbandsebene gab es in den vergangenen Tagen schon. Und nun zieht sich auch Italiens Nationaltrainer Gattuso zurück. Lisa Weiß berichtet aus Rom.
Schweren Herzens, weil wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, nicht erreicht haben, erkläre ich meine Zeit auf der Trainerbank der Nationalmannschaft für beendet, so Gattuso in einer Mitteilung. Mit dem Ziel war die Qualifikation für die WM im Sommer gemeint. Italiens Fußballherren haben gegen Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen verloren und verpassen deshalb die WM zum dritten Mal in Folge. Auch der Delegationsleiter der italienischen Nationalmannschaft, Torwartlegende Gianluigi Buffon, ist schon zurückgetreten. Der Präsident des italienischen Fußballverbands, Gabriele Gravina, hat ebenfalls seinen Rückzug erklärt. Am 22. Juni soll ein neuer Präsident gewählt werden. Italienische Medien spekulieren schon über Gattusos Nachfolger. Im Gespräch sollen angeblich Roberto Mancini oder Antonio Conte sein. Der italienische Fußball ist seit Jahren in einer tiefen Krise. Expertinnen und Experten fordern unter anderem eine bessere Jugendarbeit. Italiens Fußball beschäftigt mittlerweile auch die Politik. Selbst Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist schon aufgefordert worden, im Parlament über den Zustand des Fußballs zu sprechen.
Italiens Nationaltrainer tritt nach der Pleite bei der WM-Qualifikation zurück, Lisa Weiß berichtete. Und soweit die Themen des Tages an diesem Karfreitagabend. Im Studio verabschiedet sich Michael Latz. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage.